ARD Sounds.
Das Geräusch einer fliegenden Quadcopter-Drohne kann verschiedene Gefühle auslösen. Zum Beispiel Ärger über die Lärmbelästigung oder als verunglückter oder vermisster Hoffnung auf Rettung. Und im Krieg an der Front kann dieses Geräusch noch ein ganz anderes Gefühl hervorrufen: Todesangst. Flugdrohnen erfüllen bereits jetzt viele verschiedene Zwecke, militärische wie friedliche. Doch das ist erst der Beginn einer Entwicklung, die in den kommenden Jahren dazu führen wird, dass Drohnen immer mehr Bereiche unseres Lebens beeinflussen. Ich heiße Wolfgang Zehntmeier und als langjähriger Autor für Technikthemen versuche ich in dieser IQ-Folge die Frage zu klären: Was können Drohnen heute schon und was werden sie in Zukunft können?
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Am Anfang steht der militärische Einsatzbereich von Drohnen. Denn wie schon so oft in der Geschichte der Menschheit, treibt der Krieg auch bei Drohnen neue technische Entwicklungen voran, nicht nur in der Ukraine. Drohnen sind inzwischen auch Teil einer hybriden Kriegsführung. Das ist ein Krieg, der abseits des klassischen Schlachtfelds, ohne Kriegserklärung, mit unterschiedlichen Mitteln, von Cyberangriffen bis hin zu Sabotage geführt wird, auch hier bei uns in Deutschland. So mussten zum Beispiel Flughäfen zeitweise den Betrieb einstellen, weil in ihrer Nähe Drohnen gesichtet wurden. Das hätte zur Kollision und zum Absturz von Flugzeugen führen können. Politik, Polizei und Bundesgrenzschutz arbeiten mit Hochdruck daran, solche Drohnenangriffe abzuwehren. Unterstützung bekommen sie dabei von der Bundeswehr aus einem neuen Innovationszentrum in Erding bei München. Eine riesige Halle. In einer Ecke ist der Schauplatz für ein Gefecht aufgebaut. Ein halb zerstörtes Haus, ein Schuppen mit Brandspuren, eine Straße mit Granattrichtern und ein ausgebranntes Auto. Hier trainieren und entwickeln Techniker der Bundeswehr neue Drohnentechnologie für die Ausrüstung der Soldaten, die im Ernstfall die Bundesrepublik verteidigen. Das Innovationszentrum wurde als Reaktion auf die enormen Technikentwicklungen bei militärischen Auseinandersetzungen gegründet. Würde auf diese tiefgreifende Veränderung nicht reagiert, steige die Gefahr, in einer möglichen militärischen Auseinandersetzung zu unterliegen, sagt Jens Holtmanns-Pötter, Professor für Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität der Bundeswehr.
Es ist tatsächlich etwas, wo wir viel lernen müssen, wo wir mit der Aufstellung des Innovationszentrums der Bundeswehr am Standort Erding auch den Auftrag bekommen haben, diese neuen Wege zu gehen. Es muss uns gelingen, jetzt auch bei diesen hochdynamischen Technologieentwicklungen da Anschluss zu halten und da auch rechtzeitig diese neuen Produkte in die Bundeswehr zu bringen.
Gerade bei Flugdrohnen haben sich die Entwicklungszyklen in den letzten Jahren des Ukraine-Kriegs enorm verkürzt. Kaum hat eine Seite etwas entwickelt, hat die andere Seite schon eine Antwort darauf. Ein Schlagwort in diesem Zusammenhang ist Software-Defined Defense.
Software-Defined Defense bedeutet, dass die Leistungsfähigkeit eines Systems nicht mehr durch die Hardware einmalig festgelegt und bestimmt ist, sondern dass so ein System im Laufe der Zeit noch reift. Das heißt, durch die Modifikation der Software sind wir in der Lage, es leistungsfähiger zu machen, Funktionen hinzuzufügen oder es auch so anzupassen, dass es halt mit gegnerischen Systemen besser zurechtkommt.
Der Krieg in der Ukraine, aber auch künftige Kriege, würden geprägt von einem Wettlauf der technischen Entwicklung und der Kosteneffizienz, erklärt Holtmanns-Pötter.
Sie können keinen Flugkörper verschießen für mehrere hunderttausend Euro, um eine Drohne abzuwehren, die nur ein paar tausend Euro kostet. Das ist ein Missverhältnis. Das leert ihnen zu schnell die Lager.
Die Drohnenentwicklung hat aber auch den Krieg, das Geschehen an der Front, wesentlich verändert.
Das Gefechtsfeld heutzutage ist bedeutend gefährlicher, bedeutend letaler für den Soldaten, als es früher der Fall war. Der große Unterschied zwischen dem heutigen Schlachtfeld und dem, wie wir es vielleicht vor 10, 20 Jahren in kriegerischen Auseinandersetzungen gesehen haben, ist, dass es sehr gelesen ist. Das heißt, sie haben nahezu ein Echtzeitlagebild. Sie werden sofort aufgeklärt. Sie haben durch den Einsatz von unbemannten Systemen auch sehr schnell die Möglichkeit, dann Kräfte zu bekämpfen. Also wir reden von einem sehr letalen Gefechtsfeld, wo der Soldat einfach auch die Unterstützung durch unbemannte Systeme benötigen wird.
Diese Unterstützung kommt durch ganz unterschiedliche Drohnen. Nicht nur fliegende Drohnen, wie wir sie heute meist erleben, es werden auch Drohnen an Land eingesetzt oder solche, die in der Lage sind, unter Wasser zu agieren. All diese Drohnen können wie ein Schwarm mit und untereinander kommunizieren.
Nehmen wir mal so ein Beispiel wie eine Hochwertinfrastruktur an der Küste. Dann werden sie Satelliten einsetzen, sie werden Aufklärungsdrohnen einsetzen, sie werden autonome Systeme oder hochautomatisierte Systeme über Wasser, unter Wasser einsetzen. Und das muss miteinander koordiniert erfolgen, idealerweise vielleicht auch in einem Schwarm, der in der Lage ist, nach wie vor zu operieren, wenn mal die Kommunikation aussetzt. Das heißt, die Systeme müssen halt auch über einen sehr hohen Grad an Automatisierung verfügen. Und das wird das Entscheidende sein, dass wir also in Zukunft nicht mehr von einzelnen Systemen mit einer besonders hohen Leistungsfähigkeit primär reden, sondern tatsächlich ja von einem Verbund der Systeme.
Die Drohnen in diesem Verbund müssen, gleich ob in der Luft, am Boden oder im Wasser, sowohl im Zusammenspiel als auch jede für sich agieren können. Das wird vor allem durch den zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz möglich.
Die künstliche Intelligenz wird sicherlich eine sehr große Rolle spielen bei der Bearbeitung der Datenmengen, auch bei der Unterstützung des Menschen, wenn es darum geht, Entscheidungen vorzubereiten.
Damit die KI aber überhaupt Dinge berechnen kann, braucht sie Informationen von Sensoren, wie Kameras oder zum Beispiel ein LIDAR. Das steht für Light Detection and Ranging. Das LIDAR nutzt Laserstrahlen, um in Echtzeit Entfernungen präzise zu messen und Bewegungen in einer Umgebung wahrzunehmen. Die verschiedenen Sensoren müssen, je nach Einsatzziel, wohlüberlegt ausgewählt werden, erklärt Davide Scaramuzza, Professor für Robotik an der Universität Zürich und einer der führenden Drohnenforscher in Europa.
Ein LIDAR beispielsweise kann nachts sehen. Es sieht durch Regen und Schnee. Das ist sehr nützlich. Eine Kamera sieht nachts ohne Licht hingegen nichts. Aber ein LIDAR verbraucht etwa 20 Watt. Das sind 20% der Energie, die man zum Fliegen für eine 500-Gramm-Drohne benötigt. Das bedeutet also weniger Flugzeit für die Drohne. Und zusätzlich ist ein LIDAR relativ klobig und schwer. Das beeinflusst ebenfalls die Flugzeit der Drohne. Deshalb sind Kameras interessanter, weil sie sehr leicht sind. Sie wiegen nur 1 Gramm und verbrauchen 1 Watt, nicht 20.
Für die schnellen Bewegungen einer Flugdrohne ist die Information wichtig, wie weit andere Dinge entfernt sind, sogenannte Tiefeninformationen. Reine Kameras liefern nur Bilder ohne diese Informationen.
Das LIDAR liefert Tiefeninformationen sofort. Und das ist ein großer Vorteil für eine KI. LIDAR sieht zudem bis zu 300 Meter weit. Wenn man Hindernisse in einem Wald zur Waldbrandprävention vermeiden will, ist LIDAR also viel nützlicher. Es ist immer ein Kompromiss. Ja, es gibt kein kostenloses Mittagessen, sagen wir in der Wissenschaft.
There is no free lunch.
Die andere Möglichkeit, die KI mit den nötigen Informationen zu versorgen, ist, Informationen aus mehreren Sensoren zu kombinieren. Jens Holtmannspötter?
Das maschinelle Lernen und die künstliche Intelligenz können eine große Rolle spielen, wenn es darum geht, schneller Bedrohungen zu identifizieren. Wenn wir das machen wollen, setzen wir sehr gerne verschiedene Sensoren ein. Das heißt, zur Identifikation einer sich aus der Luft nähernden Drohne könnten Sie jetzt akustische Sensoren einsetzen, optische Sensoren, Sensoren, die tatsächlich auf den Thermalhaushalt einer sich nähernden Drohne schauen. Aber Sie müssen diese Daten halt auch zusammenbekommen. Dann stehen die Sensoren vielleicht auch noch an verschiedenen Orten. Das heißt, wir reden über eine höchst anspruchsvolle Sensorfusion. Und das sind tatsächlich Dinge, die wir sehr gut mit dem maschinellen Lernen, mit künstlichen Intelligenzen realisieren können.
Die KI interpretiert Sensordaten, liefert Informationen an die Soldaten, aber auch an andere Drohnen, zum Beispiel am Boden. Wenn der Kontakt aber zusammenbricht, sollte die Bodendrohne auch eigenständig, also autonom, zum Beispiel mittels einer eigenen KI-Fähigkeit, den Weg zu einem Ziel finden. Davide Scaramuzza?
Alle Forschung, die wir in meinem Labor und woanders betreiben, betrifft autonome Navigation. Das wird zukünftig Drohnen ermöglichen, nicht gehackt zu werden. Die Ukraine nutzt deshalb derzeit optische Kabel. Das sind sehr lange, 20 Kilometer lange Spulen aus Glasfaser, die an die Drohne geklebt werden. Man kann aber nicht weiter als 20 Kilometer fliegen und nicht in Gebäude hinein. Autonome Navigation wird das lösen. Ganz wichtig dabei ist der Einsatz von KI an Bord, also Spatial AI. Das ist die Fähigkeit der Drohne, eine dreidimensionale Karte der Umgebung zu erstellen und sich mit Hilfe ausschließlich bordeigener Sensoren ohne GPS zu lokalisieren.
Die Vorteile an der Front liegen auf der Hand. Drohnen können bedenkenlos in gefährliche Missionen geschickt werden, die eigenen Soldaten bleiben in Deckung und den Verlust einer Drohne auszugleichen, ist letztlich nur ein Produktions- und Logistikproblem. Jens Holtmannspötter?
Es wird darauf hinauslaufen, dass wir vermehrt den Einsatz von unbemannten Systemen gegen unbemannte Systeme sehen werden. Davon sind wir überzeugt. Das Ganze muss allerdings nach unserer Auffassung tatsächlich nach wie vor durch Soldaten entschieden geführt werden.
Denn mit der Entwicklung neuer Drohnen und besserer Technik alleine sei es nicht getan.
Für die Soldaten ist das auch etwas, was mit großen Änderungen einhergehen wird. Sie müssen lernen, diese Technologien gewinnbringend einzusetzen. Wir reden ja auch nicht davon, dass wir einfach nur eine Technologie einführen, sondern eine Fähigkeit.
Und die Soldaten müssen entscheiden, ob eine Drohne ihnen im Einsatz wirklich nutzt. So kommt es auch vor, dass im Innovationszentrum in Erding eine technische Entwicklung nach entsprechender Rückmeldung durch die Soldaten nicht weiterverfolgt wird. Der Krieg in der Ukraine aber zeigt schon jetzt, dass Drohnentechnologie einen entscheidenden Einfluss auf den Ausgang des Krieges haben kann. Für die Bundeswehr dient die Drohnenentwicklung aber einem größeren Ziel. Das betont Holtmannspötter immer wieder.
In meinen Augen ist Technologie entscheidend für das Kriegsgeschehen. Das ist auch eigentlich nichts Neues. Egal in welchen Konflikt oder längere kriegerische Auseinandersetzung in der Geschichte wir reinschauen. Von daher ist ein Technologievorsprung nicht nur ein Vorsprung auf dem Schlachtfeld, sondern auch ein wesentliches Instrument heutzutage zur Abschreckung und etwas, was wir auch mit der Aufstellung des Innovationszentrums der Bundeswehr verfolgen. Das heißt, die Bundeswehr verfolgt nicht nur das Ziel, ihre Beratungs- und Urteilsfähigkeit aufrechtzuerhalten, sondern tatsächlich auch technologisch zu führen und auch technologisch abzuschrecken, damit es erst gar nicht zur Auseinandersetzung kommt.
Holtmannspötter sagt, dass nur durch eine größere Technologieoffenheit die Gefahren abgewehrt werden können, die durch die Neuentwicklungen bei Drohnen entstehen.
Also die gute Nachricht ist erst einmal, wir haben das verstanden. Wir haben wirklich verstanden, welchen Einfluss Technologie auf das Kriegsgeschehen hat. Die Antwort der Bundeswehr darauf ist das Innovationszentrum der Bundeswehr. Aber letzten Endes ist die Bundeswehr ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und Sie wissen selber, wir haben manchmal unsere Schwierigkeiten mit technischen Neuerungen. Wir sind da nicht ganz so euphorisch wie andere Nationen. Wir entwickeln oftmals viel. Wir haben ein ganz tolles Forschungs- und Innovationsökosystem in diesem Land. Viele Technologien, viele Neuerungen kommen aus Deutschland. Aber dann fehlt uns manchmal so diese Begeisterung, so dieser Optimismus, die Dinge auch auf die Straße zu bringen, können uns viele Dinge nicht vorstellen. Da sind uns andere voraus.
Die Entwicklung bei Flugdrohnen hat die Art, wie Kriege geführt werden, bereits jetzt enorm verändert. Künftig werden der Einsatz von künstlicher Intelligenz, immer leistungsfähigere Sensoren und die Zusammenarbeit in Schwärmen mit Drohnen auch am Boden und im Wasser den Charakter kriegerischer Auseinandersetzungen noch viel grundsätzlicher verändern. Die Bedeutung von Drohnen wächst aber nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch im zivilen Alltag. Wie bei vielen Technikentwicklungen geht das schleichend. Es gibt nicht den großen Tag X, an dem sich alles verändert, sondern es sind viele kleine Schritte, mit denen die Forschung und in der Folge die Produktion vorankommen. Beispielsweise bei der Wartung von Windrädern. Tim Strohbach arbeitet am Fraunhofer Institut für angewandte Materialforschung und Fertigungstechnik in Bremen. Dort forscht er an Drohnen, die bei der Wartung von Offshore-Windrädern eingesetzt werden.
Das Besondere an den Drohnen, an denen wir aktuell forschen und vor allen Dingen an den Prozessen mit diesen Drohnen, an denen wir forschen, ist, dass diese Drohnen mit der Oberfläche interagieren, um Messungen an der Oberfläche durchzuführen.
Die Drohnen arbeiten dabei in einer rauen Umgebung. Neben Wind und Salzwasser machen ihnen auch hohe UV-Strahlung oder Reflexionen elektromagnetischer Strahlung zu schaffen. Auch hier war KI eine der Voraussetzungen, damit Drohnen hier ihren Dienst tun können.
Selbstverständlich hat die KI wie in all unseren Lebensbereichen momentan einen großen Einfluss, auch auf die Drohnenentwicklung. Gerade bei der visuellen Inspektion von Windkraftblättern beispielsweise wird sie schon intensiv genutzt.
Und ähnlich wie im militärischen Bereich hilft die KI bei der Orientierung, wenn der Kontakt zu einem Navigationsnetz zusammenbricht. Allerdings ist eine künstliche Intelligenz, die sich mittels einer Drohne ähnlich wie ein Mensch in ihrer Umgebung bewegen kann, noch Zukunftsmusik, sagt Drohnenexperte Davide Scaramuzza von der Universität Zürich.
You see, the fact that you have ChatGPT does not imply
Die Tatsache, dass es ChatGPT gibt, bedeutet nicht, dass man einen Roboter bauen kann, der alles kann wie ChatGPT. Denn wir haben kein Robot-GPT. Wir haben keine KI, die ein Körperbewusstsein hat und mit derselben Datenmenge trainiert wurde. Denn das Trainieren eines großen Sprachmodells ist viel einfacher als das Trainieren eines Roboters, der alles tun kann. Warum? Weil die Menge an Text, mit der ChatGPT trainiert wurde, begrenzt ist. Es ist nur Text. Oder man nimmt alle Bilder. Das ist im Vergleich auch nicht viel. Für die Robotik braucht man hingegen Datensätze für jede mögliche Aufgabe und jede mögliche Umgebung, in der der Roboter arbeiten soll. Die existieren noch nicht. Deshalb ist das die neue Herausforderung. Wir wissen nicht, wie lange es dauern wird, eine entsprechende KI zu entwickeln. Es kann 3 bis 5 Jahrzehnte dauern, um ehrlich zu sein.
Dennoch ist das langfristig eines der Ziele. Denn künftig sollen Drohnen zum Beispiel in einem Windpark nicht nur überwachen und Fehler finden. Tim Strohbach?
Natürlich hat man die großen Träume, dass irgendwann so eine Drohne im Windpark wohnt beispielsweise und dort die komplette Wartung selber übernimmt. Das heißt, dass sie nicht nur inspiziert, sondern eben auch das Blatt repariert an der Stelle, sich von selber aus orientiert, an die entsprechenden Blätter anfliegt. Und natürlich würden da dann auch Technologien der künstlichen Intelligenz mit einfließen. Ob das nun innerhalb der nächsten 2-3 Jahre soweit ist, würde ich momentan bezweifeln, sondern man würde erstmal anfangen, diese Flüge außerhalb der Sichtweite durchzuführen, mehr und mehr. Das wird im Moment vereinzelt gemacht, muss aber in irgendeiner Weise auch skalierbar für die Zukunft und gleichzeitig sicher durchgeführt werden können.
Bis Drohnen selbstständig einen Windpark warten, wird es noch etwas dauern. Aber Davide Scaramuzza ist überzeugt, dass das langfristig kommen muss.
Aber ja, natürlich wird es möglich sein. Ich hoffe es, denn wir brauchen es. Sehen Sie sich zum Beispiel Brücken an, die sehr hoch sind, etwa 100 Meter. Und dort arbeiten Menschen, die ihr Leben riskieren. In Deutschland sterben zum Beispiel 2 Menschen pro Jahr bei der Inspektion solcher Brücken, obwohl es zwar professionelle Kletterer sind, aber sie müssen trotzdem hinaufsteigen.
Scaramuzza arbeitet mit seinem Team an der Universität Zürich an Drohnen, die tausende Kilometer Freilandstromleitungen inspizieren. Das ist am Ende wesentlich günstiger als das Abfliegen mit einem Hubschrauber, wie es derzeit noch gemacht wird. Bei einem anderen Projekt bewässern Drohnen intelligent einzelne Pflanzen und besprühen sie, nur wenn nötig, mit Pflanzenschutzmitteln. Und schon jetzt gibt es Drohnen, mit deren Hilfe Windräder repariert werden können. Allerdings noch gesteuert von Menschen.
Es gibt ein Unternehmen mit Sitz in Zürich namens Volero. Volero repariert diese Windräder mit Drohnen. Aber die Drohnen sind nicht autonom, sie werden ferngesteuert. Die Drohne hat einen Arm, mit dem man bohren, streichen und schrauben kann. Sie wird von Experten geflogen. In 10 oder 20 Jahren ist es natürlich möglich, dass einige dieser Aufgaben etwas autonomer erledigt werden, aber wohl nicht vollständig autonom. Das ist die schwierigste Aufgabe der Robotik.
An Drohnen, die Dinge reparieren können, wird auch deutlich, dass die Begriffsgrenzen unter dem Oberbegriff unbemannte Systeme zwischen Drohnen und Robotern fließend werden. Jens Holtmannspötter?
Das ist ja eigentlich auch das Faszinierende an den unbemannten Systemen. Sie können ja auch ein fliegendes System schaffen, was mit robotischen Armen gewisse Aufgaben erledigt. Genauso gut auch einen Roboter bauen oder ein Bodensystem, radgetrieben, auch wiederum mit entsprechenden Armen, anderen Eigenschaften. Also da sind der Kreativität ja kaum Grenzen gesetzt.
In Bad Windsheim etwa wird das Freilichtmuseum seit kurzem versuchsweise von einem Roboter genannten unbemannten Fahrzeug überwacht, das beispielsweise Brände schneller als Menschen erkennen soll. Felix Stolger von der Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft.
Zum einen haben wir eine 360-Grad-Klarbildkamera hier oben verbaut. Weiter unten sind aber auch noch mal weitere Kameras verbaut. Wir haben nach vorne und hinten jeweils 180-Grad-Klarbild, aber auch Thermalbild, was wieder für die Brandfrüherkennung ist. Im Inneren des Roboters, in diesem Korpus hier, sind die weiteren Sensoren, wie zum Beispiel der Gassensor, verbaut.
Letztlich sind Roboter und Drohnen Begriffe und Spielarten unbemannter Systeme. So kämpft der Roboter, der die gleichen Sensoren an Bord hat wie eine Drohne, auch mit den gleichen Problemen wie eine Drohne.
Mittlerweile eben auch, weil wir so eine enorme Rechenleistung durch die ganze Sensorik brauchen, verbauen wir teilweise auch schon die doppelte Akkuleistung. Und das bedeutet, wir können dann 2 bis 2,5 Stunden fahren. Also wir kommen so ungefähr 12 Kilometer plus.
Das bedeutet konkret, um eine ganze Runde im Freilichtmuseum zu schaffen, muss der Roboter zwischendurch nachladen. Der zivile Wachroboter profitiert dabei auch von den Entwicklungen aus der Militärtechnik. Denn er macht letztlich etwas Ähnliches wie beispielsweise militärische Drohnen, die einen bestimmten Bereich überwachen und verdächtige Bewegungen melden. Ein anderes Beispiel. An der Front suchen Drohnen auch nach Wärmesignaturen von gegnerischen Soldaten. Die gleiche Technik wird künftig verstärkt im Wald benutzt werden. Rehe sollen erkannt und gezählt werden. Daniel Kraus ist Förster in einem Wald der Universität Würzburg in Seilershausen im Landkreis Haßberge.
Ich bin sehr gespannt. Meine Schätzung beläuft sich zwischen 30 und 40 Rehe pro Quadratkilometer. Aber das ist genauso ins Schwarze, Blaue, sonst wie gesprochen, wie alle anderen auch. Ich weiß es nicht. Und ich hoffe mir jetzt einfach konkrete Zahlen.
Auf Basis der Drohnendaten kann anschließend besser geplant werden, wie viel Wild geschossen werden muss, damit der Wald, zum Beispiel durch Verbiss, weniger Schaden nimmt. Noch mehr profitiert das technische Hilfswerk von den Drohnenentwicklungen im militärischen Bereich. Fritz Pickard, beim THW zuständig für die Forschung, unter anderem im Bereich KI oder Robotik.
Seit 2022, seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine, sehen wir einen nahezu exponentiellen Sprung in jedem Bereich. Das heißt, die Systeme werden günstiger, leistungsfähiger und verfügen über viel mehr Kapazitäten. Wir denken, dass insbesondere die Bereiche radargestützte Erkundung irgendwann in den nächsten 5 Jahren im Bereich der zivilen Sicherheit einen Einklang halten werden. Und die Systeme werden aus unserer Perspektive deutlich autonomer, deutlich selbstständiger. Der Pilot wird immer unwichtiger, der Auswerter wird wichtiger.
Ein Beispiel, bei dem das THW bereits jetzt von Drohnen und entsprechenden Sensoren profitiert, ist der Einsatz bei Hochwasser.
Wir bilden unsere Drohnenpiloten darauf aus, dass sie Deichdurchfeuchtung erkennen können. Im Praktischen funktioniert das so, dass sie mit ihrer Wärmebildkamera möglichst senkrecht auf den Deich drauf gucken und die Wasseraustrittsstellen sich durch Temperaturunterschiede sehr deutlich in ihrem Infrarotbild abbilden. Das ist etwas, das haben wir im Laufe unserer Einsatzerfahrung gelernt, dass das funktioniert. Und genau solche Themen, dass man bereits vorhandene Sensorik auf unsere Zwecke anpasst und guckt, was man damit alles machen kann, ist für uns ein intensives Forschungsfeld.
Der Bereich, der beim Einsatz von Drohnen die größten Schwierigkeiten macht, ist Unterwasser. Hier können Drohnen beispielsweise Schiffe inspizieren und von Schmutz und Algen befreien, was den Treibstoffverbrauch enorm senkt und was normalerweise in einem Trockendock gemacht werden müsste. Tim Strohbach vom Fraunhofer IFAM in Bremen.
Es gibt natürlich Applikationen auch unter Wasser, um beispielsweise Pipelines zu inspizieren, sei es visuell, sei es mit Sonar oder ähnlichem, auch in Zukunft gegebenenfalls berührend. Auch dort gibt es diese Residence-Konzepte, auch dort können Drohnen unter Wasser wohnen, wo sie immer wieder in ihr eigenes Dock reinfahren und dann entsprechend kritische Infrastruktur überwachen oder eben Inspektionen und auch vielleicht in weiterer Zukunft dann Reparaturen durchführen.
Doch bis das klappt, wird noch einige Zeit vergehen, sagt Drohnenexperte Davide Scaramuzza.
Im Ozean ist es noch schwieriger, weil man wenig sieht. Die Sicht ist ein Problem. Kameras sehen dort nicht gut. LIDAR sieht ebenfalls schlecht. Es gibt eingeschränkte Sicht. Wenn man die Drohne lokalisieren will, muss man den Boden sehen. Man muss die Drohne also abtauchen lassen oder das Boot von unten sehen. Das ist sehr schwierig. Es gibt unter Wasser auch kein GPS. Das ist ein weiteres Problem. Man kann sich nur auf Echolokation verlassen, die sich auch nicht weit ausbreitet.
Letztlich, davon ist der Züricher Professor überzeugt, kommt die Forschung im Bereich der Drohnen der Gesellschaft als Ganzes zugute. Auch wenn das meiste Geld für diese Forschung derzeit für die Weiterentwicklung im militärischen Bereich zur Verfügung gestellt wird.
Die deutsche Regierung, wie viel Geld hat sie investiert? Eine Menge Geld. Eine Menge Geld für Verteidigung. Und ich sehe viele Kollegen in Deutschland, die in der Forschung und bei Start-ups davon profitieren. Dieses Geld ermöglicht es Start-ups und kleinen und mittleren Unternehmen, viele Fähigkeiten im Drohnenbereich zu entwickeln, die zuvor nur in Forschungslaboren existiert haben.
Zum Beispiel gibt es bei einer deutschen Firma jetzt erste Ansätze für die Entwicklung einer autonomen Drohnennavigation, bei der die Drohne sich über eine Kamera quasi durch Seen orientiert. Sie kann dadurch in bestimmten Fällen bereits heute ohne GPS navigieren.
Das wird dem zivilen Markt zugutekommen, denn wir brauchen genau das für Such- und Rettungseinsätze, für die Inspektion von Brücken und Stromleitungen, für das Monitoring landwirtschaftlicher Flächen und darüber hinaus. Diese Fähigkeiten brauchen wir und wir haben sie nicht in ausreichendem Maße, weil wir nicht genug europäische Fördermittel haben.
Aber Drohnen sind nicht nur nützliche Helfer. Manchmal stören sie durch Lärm oder, wie am Flughafen, den Flugverkehr. Sie dringen in die Privatsphäre ein, belästigen Anwohner und beängstigen Menschen, weil sie in geringer Höhe fliegen und kaum Zeit ist, in Deckung zu gehen, wenn sie wirklich runterfallen. In Zürich wurde eine Warentransportroute, die mit Drohnen über dem Stadtgebiet regelmäßig geflogen wurde, aus genau solchen Gründen wieder eingestellt. Dennoch glauben viele Experten, dass der Nutzen von Drohnen gegen alle Skepsis für unseren künftigen Alltag, unseren Schutz, unsere Versorgung oder die Wartung und den Ausbau unserer Infrastruktur weit überwiegt. Jens Holtmannspötter von der Universität der Bundeswehr.
Ich würde mir manchmal wünschen, dass tatsächlich die Technologiebegeisterung in diesem Land zunimmt. Die sichert ja auch Arbeitsplätze und ist auch entscheidend dafür, dass man halt den Anschluss nicht verliert.
Drohnen, das zeigen all die Beispiele und weitere, die tagtäglich hinzukommen, verändern unser Leben enorm. Langsam, schleichend, so wie viele Technikentwicklungen in unser Leben einsickern. Dabei wird immer mal von Drohnen, an anderer Stelle von Robotern die Rede sein, ohne dass sich künftig klar auseinanderhalten lässt, wo die Begriffsgrenze verläuft und was der Unterschied ist. Denn gleich ob Roboter oder Drohne, es zeichnet sich ab, dass den unbemannten, immer autonomer agierenden Systemen die Zukunft gehört. Denn sie machen in verschiedenen Bereichen vieles leichter oder sicherer und sie können vieles schneller, besser oder kostengünstiger als Menschen. Und sie werden absehbar so erfolgreich sein, dass einige Experten meinen, die Menschen sollten aufpassen, dass sie zivil wie militärisch die Kontrolle behalten. Das war IQ, Wissenschaft und Forschung, heute mit Wolfgang Zehntmeier und Iska Schregelmann in der Redaktion. Wenn ihr euch die neuesten Drohnenentwicklungen gerne mal anschauen wollt, dann habe ich hier noch zwei Filmtipps. Am Montag, den 31. August, gibt es um 22.50 Uhr im Ersten eine ARD-Wissenschaftsdoku zu sehen, mit dem Titel Game of Drones. Hier könnt ihr zum Beispiel miterleben, mit welchen technischen Finessen störende Drohnen abgewehrt werden können. Außerdem erhaltet ihr exklusiv Einblick in ein Drohnentraining bei der Bundeswehr und in eine Drohnenfabrik in Lettland. Einen anderen Aspekt beleuchtet die ARD-Doku Drohnen über der Siedlung – Wer schützt unsere Privatsphäre? Hier werden Menschen begleitet, die sich durch Drohnen beobachtet, gestört oder sogar ausgespäht fühlen. Gleichzeitig werden rechtliche Fragen beantwortet, die viele Leute bewegen. Darf ich mir einfach eine Drohne kaufen und losfliegen? Und was kann ich dagegen tun, wenn die Drohne meines Nachbarn immer wieder über meinem Grundstück auftaucht? Beide Drohnen-Dokus sind absolut sehenswert und nach der Ausstrahlung in der ARD-Mediathek abrufbar. Die Links dazu gibt's hier in den Shownotes.